zwei Hände und zwei Finger. Sie sitzt da, seit Tagen sitzt sie so da, nein, Wochen. Ich beginne die Zeit zu vergessen und alles, was die Zeit ausmacht. Ereignisse gibt es nicht mehr hier in dieser Wohnung, nicht in dieser Zeit. Ich frage mich, wie lange es her ist und muss überlegen, nehme die Finger zum Nachrechnen, zähle einmal beide Hände durch und dann noch zwei Finger. 12 Monate ist es her, nein, ein Jahr. Ein Jahr klingt besser, weniger lang, es macht die Dinge einfacher. Einfacher für mich, nicht für sie. Ich sage mir, sie schafft das. Ich sage mir, sie braucht Zeit. Eben mehr als beide Hände und zwei Finger. Mehr als einmal alle Jahreszeiten und alles wieder von vorn. So war das immer schon. Sie braucht überproportional viel Zeit für die Dinge. Alles kocht immer wieder hoch in ihrem kleinen Herzen und bricht in regelmäßigen Abständen wie ein Vulkan mit einem mächtigen Lavastrom aus ihrem Brustkorb heraus. Wenn das passiert, sitzt sie in der Küche und Tränen rollen über ihr schmales Gesicht, unterbrechen ihr Kullern einen Moment oberhalb der ausgeprägten Wangenknochen. Slawisch sagt sie dazu, um dann auf dem rotglühenden Gestein, das es ihrer Brust quillt, zu verdampfen. So sitzt sie da und weint Salz und blutet Stein, und ich mache ihr ein Brot mit Butter, Butter und Salz, damit sie all das wieder aufnimmt, was sie verliert, und beim nächsten Mal etwas hat, das sie loswerden kann. Salz wird sie jetzt regelmäßig los. Seit sie aus dem Krankenhaus zurück ist, weint sie regelmäßig salzige Bäche und blutet Gestein. Gestein, das sich mit jeder Träne etwas abkühlt, das die Farbe von leuchtend rot zu einem satten Lava-grauschwarz wechselt, sich erhärtet und einen Panzer bildet. Jeden Tag etwas dicker, denke ich, damit bald alles wieder ganz normal ist. Die Narbe auf ihrem Rücken ist der Grund dafür, dass sie dieses Schutzschild braucht. Eine Narbe, wulstig und rot und leicht nässend. Immer wieder gelbliche Flüssigkeit absondernd, entlang der Wirbelsäule, sich leicht aufbäumend über jedem Dornfortsatz. Die Flügel haben sie dort entfernt, sagt sie selbst, seitdem sie aus dem Krankenhaus zurück ist und nicht isst, außer wenn ich ihr kleine Brote mit Butter und Salz schmiere und das Haus nicht verlässt, außer wenn ich ihr den schweren Fellmantel überziehe und sie den ganzen Weg auf der Straße halte, immer an beiden Händen halte. Nur dann folgt sie mir, nur dann fühlt sie sich sicher, ohne ihre Flügel, sagt sie. Dass die Narbe nicht ausheilt, ist ein Rätsel, eines, das niemand lösen kann. Nicht die Ärzte im Krankenhaus und auch sonst keiner, nur sie weiß warum. Weiß, warum die Stelle, an der man ihr das Fliegen genommen hat, nicht heilt. Seit sie aus dem Krankenhaus zurück ist, liegt sie den ganzen Tag im Schlafanzug auf dem Bett, immer auf dem Panzer, nie auf dem Rücken. Und drückt ihre slawischen Wangenknochen in die Kissen. Darin will sie Antworten finden, in den Kissen. Das sagt sie seit einem Jahr 2 Händen und 2 Fingern. Noch vor 2 Händen und 3 Fingern war sie das ganze Gegenteil von Lava und Salz. Da war sie das weiche Gras auf einer Wiese und Honig. Ja, Honig war sie, das passt gut. Honig war sie an jedem Tag, bevor man ihr die Flügel nahm. Damals wusste sie bereits, was geschehen würde, dies alles über sich ergehen. Fröhlich und unbeschwert saß sie in ihrem Bett auf der orthopädischen Station und wusste, was kommen würde. Oft hatte sie mit mir darüber gesprochen, bei endlosen Spaziergängen in dem kleinen Park am Krankenhaus. 3 oder 4 Mal waren wir manchmal um den See mit den Blässhühnern gelaufen und hatten alles besprochen, alles genau durchgenommen. Nur dass sie ihr die Flügel nehmen könnten, daran haben wir nicht gedacht, nicht sie und nicht ich. Als alles vorbei war, sie auf der Intensivstation lag mit all den Kabeln und Drähten und Pumpen, da ist es passiert, da hat sie gemerkt, dass etwas fehlt und dass sie das, was fehlt, nicht wieder annähen können. Es soll Menschen geben, die mit fremden Händen leben, transplantiert von einem Toten, einfach übertragen von einem Körper zum anderen. Hände. Aber woher neue Flügel kriegen? Ich weiß den Ausweg nicht, kein Spender in Sicht, und deshalb schmiere ich Butterbrote mit Salz und versuche, das Schlimmste zu verhindern. Was das Schlimmste ist, weiß ich selbst nicht. Vielleicht, dass auch der Mantel nicht mehr hilft oder das Halten beider Hände. Ich komme nach Hause, dahin, wo sie schon saß, In der Küche, das flüssige Gestein bereits sichtbar unter der transparenten Haut über ihrem Brustbein, bereit, jeden Moment auszubrechen. Ein kleiner Spalt tut sich auf, als ich mit dem Messer über die Butter fahre, klein und unbedeutend wie ein winziger Riss in der Wand. Doch ich weiß, dass ich mich beeilen muss, fühle die Hitze der brodelnden Lava, die bis zu meinem Rücken strahlt. Ich drehe mich um zu dem Platz in der Ecke, in der sie jetzt immer sitzt, einem Platz ohne Fenster, weil sie ohne Flügel die Außenwelt nicht mehr erträgt. Und ich sehe, wie der unendlich kleine Riss sich vergrößert, erst eine Ritze bildet und dann eine Kluft, und ihr Brustkorb beginnt Magma zu speien. Basaltische Lava läuft über ihren Oberkörper, kühlt mit jedem Tropfen salziger Körperflüssigkeit ein wenig ab und bildet eine glasige Oberfläche, die mir die Sicht freigibt, durch die Brustplatte und bis auf das verzweifelt pumpende Herz. Seit zwei Händen und zwei Fingern lebt sie nicht mehr, nur ihr Herz pumpt ununterbrochen und pocht verzagt gegen den Panzer aus erhärtetem Gestein. Sie lebt länger, als es sein sollte, als es gemeint war. Nein, nicht von dem da oben, sondern von der Natur, sagt sie und schluckt den mühsam zerkauten und mit salziger Flüssigkeit getränkten Brotbrei. Die Natur ist ihr zum Feind geworden, seit sie keine Flügel mehr hat. An Gott hat sie nie geglaubt, den lässt sie in Ruhe, der kann ihr ja doch nichts. Die Medizin und die ganzen Experten verabscheut sie, weil sie die Natur überredet, ja bestochen haben, und die Natur ist darauf eingestiegen und hat gesagt, gut, dann macht ihr das eben. Jetzt sage ich, freiwillig hast du auf dem Bett in der orthopädischen Station gesessen und bist freiwillig, bis es soweit war, um den See gelaufen, immer wieder rum, und hast dich über jedes junge Blässhuhn gefreut, das da seine Füße in die Algen wickelte. Und dann sehe ich den beschleunigten Lidschlag und höre das zunehmende Pochen hinter der Mauer aus Stein und schiebe ihr ein weiteres Stückchen in den Mund, damit der salzige Nachschub nicht versiegt. Beim nächsten Mal gibt es nichts mehr abzuschneiden. Die Flügel haben sie schon. Beim nächsten Mal ist Schluss. Das wird sie nicht noch einmal mit sich machen lassen. Der Natur hat sie abgeschworen, weil die sie hintergangen hat, sie betrogen hat um ihren frühen Tod und den Experten sowieso, alle korrupt, die eine wie die anderen, sagt sie. Und mir bleibt nichts, als Butter auf Brot und Salz auf Butter zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir einen Spender finden. Zwei große weiße Flügel einzusetzen an der nässenden Stelle am Rücken, die nicht heilen will. Zwei große weiße Flügel, die aus ihr wieder grüne Wiese und goldenen Honig, ja Honig machen.